ZFM mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard Verdes.
Die Themen des heutigen ZIPs. Razzia gegen Erdogan. Sachverständigenrat für Umweltfragen. Reporter in aller Welt. Politik, Kirche und Armee, die drei Säulen des Militarismus. In einer Großaktion wegen Korruption ist die Istanbuler Staatsanwaltschaft gegen über 50 Personen mit Beziehungen zur Regierung Erdogan vorgegangen. Was ist plötzlich los am Bosporus, fragt sich Radio Dreieckland aus Freiburg.
Es begann mit einem Paukenschlag. Am Dienstag ließ die Staatsanwaltschaft von Istanbul die Söhne von drei Ministern unter Korruptionsverdacht festnehmen. Dazu gehörte auch ein Sohn des Innenministers Muammer Güler. Außerdem festgenommen wurden auch der Bürgermeister des Istanbuler Distrikts Fatih und zahlreiche Geschäftsleute, die Erdogans religiöser AK-Partei nahestehen, darunter auch die Ehefrau des Direktors der Halkbank. Zunächst waren 52 Personen von der Untersuchung betroffen. Doch es schwirren Gerüchte, wonach die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität von vier Ministern in Erdogans Kabinett beantragen wolle. Die Börse reagierte mit einem Kurssturz. Im Laufe des Mittwochs kam heraus, dass die Polizei bei einer Razzia im Haus des Direktors der Halkbank 4,5 Millionen Dollar gefunden hat, und zwar in einem Schuhkarton. An eine Zeitung wurde ein Foto mit einer Geldzählmaschine lanciert. Sie soll im Privathaus des Sohnes des Innenministers Muammer Güler, Barış Güler, gefunden worden sein. Ministerpräsident Tayyip Erdogan war gerade damit beschäftigt, nach und nach die Kandidaten seiner Partei für die Kommunalwahlen Ende März bekannt zu geben. Die Wahlen gelten als Test, der zeigen wird, welchen Schaden die Regierung durch die Gezi-Unruhen im letzten Sommer genommen hat. Außerdem sind die Kommunalwahlen ein wichtiger Vorläufer für die Präsidentschaftswahl, bei der Erdogan selbst antreten möchte. Erdogan war sichtlich nicht erfreut, als er von Journalisten nach der Operation der Staatsanwaltschaft gefragt wurde. Er berief sich auf die Unabhängigkeit der Justiz, weswegen er sich nicht äußern wolle. Alles müsse aufgeklärt werden, assistierte Parteisprecher Hüseyin Çelik darauf. Doch gelassen wirkte Erdogan nicht gerade. Am nächsten Morgen waren denn auch 5 leitende Polizeibeamte, die an den Festnahmen in Istanbul beteiligt waren, plötzlich ihrer Posten enthoben. Auf einer Veranstaltung seiner Partei gab Erdogan dunklen Mächten die Schuld und spielte darauf an, dass diese wiederum von anderen Kreisen innerhalb oder außerhalb der Türkei benutzt würden.
Diejenigen, die hinter sich das Kapital haben, die hinter sich die Macht der Medien haben, können die Stabilität dieses Landes nicht gefährden. Diejenigen, die in und außerhalb der Türkei einige dunkle Kreise benutzen, können mit der Stabilität der Türkei nicht spielen.
Wenn Erdogan auch offen lässt, wer letztlich ganz hinten in der Reihe seiner Feinde stehen soll, so weiß in der Türkei doch jeder, wen Erdogan direkt verantwortlich macht. Nicht nur bei Anhängern Erdogans bestehen wenig Zweifel daran, dass die Untersuchung eine Revanche des Sektenführers Fethullah Gülen ist. Die von Gülen informell geleitete Nurcu-Bewegung unterhält in der Türkei ein dichtes Netz von Nachhilfeschulen, die ein wichtiges Rekrutierungsmittel für seine Bewegung sind. Außerdem wird Gülen nachgesagt, seine Bewegung, die auch als Cemaat bekannt ist, habe wichtige Zentren der Polizei und der Staatsanwaltschaft unterwandert. Der ehemalige Polizeidirektor Hanefi Avcı hat hierüber ein dickes Buch geschrieben. Deshalb wurde Avcı als Terrorist angeklagt und verbüßt nun eine hohe Freiheitsstrafe. Das war in den Zeiten, als Fethullah Gülen noch ein wichtiger Verbündeter Erdogans war und die Staatsanwaltschaft Korruptionsfälle immer nur in den von der Opposition beherrschten Rathäusern fand. Doch dann kühlten die Beziehungen zwischen Erdogan und Gülen ab. Vor einigen Wochen verkündete Erdogan seine Absicht, die Nachhilfeschulen zu schließen. Gülen reagierte mit der Veröffentlichung peinlicher Dokumente über die Regierung durch einen seiner Bewegung nahestehenden Journalisten. Das war wohl eine erste Warnung an Erdogan. In der Türkei existieren noch weitere Theorien über die Hintergründe des Konfliktes zwischen Erdogan und Gülen. Gülen lebt in den USA und es ist auffallend, dass er sich nie gegen die US-Politik äußert. Das betrifft zum Beispiel den Streit zwischen Erdogan und Israel, in dem Erdogan die islamische Welt hinter sich hat, mit Ausnahme Gülens. Daraus resultieren Vermutungen darüber, dass nicht Gülen, sondern die USA Erdogan einen Denkzettel verpassen oder ihn gar stürzen wollen. Gründe sind rasch gefunden. Die Türkei hat die Finanzsanktionen gegen Iran unter anderem mittels der Halkbank unterlaufen. Die Türkei unterstützt auch radikale Islamisten mit Beziehungen zu Al-Qaida in Syrien. Schließlich hat sich Erdogan auch vehement gegen den Militärputsch in Ägypten gewandt. Den USA muss an einem stabilen, nicht fundamentalistischen Ägypten gelegen sein. Gelegen ist ihr aber auch an einer stabilen Türkei, womit sich die Theorie in den Schwanz beißt. Denn Erdogan garantiert zumindest das. Nichtsdestotrotz gehen die Spekulationen weiter. Eine Variante ist, dass Gülen und die USA Erdogan daran hindern wollen, Präsident zu werden. Just gestern hat der amtierende Präsident Abdullah Gül in einem Interview angedeutet, auch er könne sich eine neue Kandidatur überlegen. Anscheinend ist es Gül leid, wie als Ministerpräsident, nun auch als Staatspräsident Erdogan lediglich den Stuhl vorzuwärmen. Das Verhältnis Güls zu Gülen und den USA gilt als gut. Doch abgesehen von solchen Überlegungen über Machtkämpfe hinter den Kulissen stellt sich die Frage, was an den Vorwürfen wirklich dran ist. Eine Regierung, die sich darauf verlassen kann, dass die Justiz ihre Kritiker sofort mit Terrorismusvorwürfen überzieht, die Medien gekauft oder eingeschüchtert hat, schafft natürlich auch Gelegenheit für Korruption in den eigenen Reihen. Cengiz Candar, anerkannter Fachmann für türkische Außenpolitik, bringt es auf den einfachen Satz: Macht korrumpiert.
Von Zeit zu Zeit taucht in den Medien auf der sogenannte Sachverständigenrat für Umweltfragen. Was ist und wie arbeitet dieser Rat? Erhält das folgende Interview von Radio Loro aus Rostock mit Frau Professor Heidi Voth, einer Umwelttoxikologin von der Uni Halle.
Frau Professorin Voth, Sie sind seit dem vergangenen Jahr eines der 7 Mitglieder des sogenannten Sachverständigenrats für Umweltfragen, kurz SRU. Könnten Sie für unsere Hörer vielleicht mal den Aufgabenrahmen und das Selbstverständnis des SRU umreißen?
Der Sachverständigenrat hat die Aufgabe, die Umweltsituation zu begutachten. Und das soll er in einem gewissen zeitlichen Rhythmus machen, periodisch alle 4 Jahre. Das Gutachten soll den Fachbehörden und den Ministerien als Entscheidungsgrundlage dienen, ob die Umweltsituation besondere Maßnahmen braucht, ob die politischen Entscheidungen an den richtigen Hebeln ansetzen. Aha. Es ist also ein wissenschaftliches Korrektiv, eine wissenschaftliche, frühzeitige Problemanalyse, die von uns gewünscht wird.
Nun ist es so, dass sich der Sachverständigenrat in seiner Zusammensetzung ja regelmäßig ändert. Es gibt, wie eingangs gesagt, 7 Mitglieder. Wie wird man eigentlich Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen und welche Fachrichtungen deckt der Rat ab?
Der Sachverständigenrat wird alle 4 Jahre neu berufen. Die Neubesetzung wird durch die Fachbehörden und Ministerien des Bundes vorbereitet. Man wird Mitglied auf Vorschlag und dann auch auf Gegenlesen, Überprüfen, Zustimmung durch viele andere Gremien. Letztendlich ernennt uns das Kabinett auf Vorschlag des Bundesministeriums für Umwelt.
Ja.
Die Fachgremien, die vertreten sind, in der jetzigen Berufungsperiode ist es beispielsweise ein Ingenieur, unser Vorsitzender, mit dem Schwerpunkt Rohstoffe und Biomasse, dann 2 ökonomisch ausgerichtete Wissenschaftler, einmal Agrar und einmal Energie, einmal Biologie mit dem Schwerpunkt Naturschutz, dann Toxikologie mit dem Schwerpunkt Chemie, Umwelt und Gesundheit, dann einmal Umweltpolitik, auch die internationale Umweltpolitik und das Umweltrecht, das nationale wie auch das europäische Recht. dieser Kanon ist eigentlich auch gebraucht, um die Umweltfragen übergreifend zu beantworten und zu bewerten.
Alle 4 Jahre, das sagten Sie bereits, erscheint das Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen. So ein Bericht, der hat in der Regel ja mehrere hundert Seiten, eine ganze Reihe von Themen wird darin behandelt. Wie frei sind Sie eigentlich bei der Schwerpunktsetzung und Themenauswahl?
Der Rat ist in Wahl der Themen, die er behandelt, frei. Das ist auch ganz bewusst so gewollt. Die Auswahl selber richtet sich in der Regel nach den Fachdiskussionen in unseren Fachdisziplinen. Wo ist der Aufmerksamkeitspegel gerade hoch, weil ein Thema sehr wichtig geworden ist? Und von Seiten der Politik, wo stehen Entscheidungen an? Wo hat beispielsweise die Europäische Kommission oder auch die Bundesregierung nach bestimmten Zeiten bestimmte Gesetzesvorlagen wieder neu zu beraten? Und wo gibt es eine allgemeine Diskussion zu drohender Fehlentwicklung?
Redet Ihnen da vielleicht manchmal auch jemand aus politischen Gründen rein?
Die Beratung zur Themenwahl findet zunächst mal im Rat statt und der Richtungserlass hat auch hier ganz ausdrücklich den Wunsch aufgeschrieben, dass wir unabhängig sein sollen in der Themenwahl. Das sind wir auch. Natürlich versuchen wir, Themen zu wählen, die für die Gesellschaft wichtig sind und damit sind sie auch automatisch auf der politischen Agenda. Das heißt, vorausgewählte Themen werden von uns auch nach der politischen Aktualität abgeprüft. Es kam in diesem Jahr vor, dass von Seiten der Bundesministerien ein Thema ausdrücklich gewünscht wird, dass wir uns damit beschäftigen. Das war in diesem Jahr die unkonventionelle Gasförderung, kurz Fracking, weil einfach hier eine gesellschaftliche Diskussion lief und auch Entscheidungen anstehen. Die Möglichkeit, die Sie eben angedeutet haben, dass wir uns in eine thematische Ecke bewegen, in die die Politik uns nicht haben möchte, diese Situation kommt praktisch nicht vor, weil es auch ausdrücklicher Wunsch der Fachebenen ist, dass wir die wissenschaftliche Diskussion aufbereiten und ihnen damit zur Verfügung stellen.
Letzte Frage, wie würden Sie die Wirkung dieser Gutachten und Sondergutachten beurteilen? Haben Sie eigentlich schon erlebt, dass infolge eines Berichts des Sachverständigenrates spürbar ein Politikwechsel eingetreten ist oder praktische Maßnahmen eingeleitet wurden?
Oh ja, solche Beispiele haben wir. Das letzte große Umweltgutachten 2012, dort ist beispielsweise der Vorschlag eines nationalen Umweltprogramms vom Bundesminister Altmaier zeitnah übernommen worden. Aus dem großen Sondergutachten 100% Stromversorgung aus erneuerbaren Energien von dem Jahr 2011 sind die Energiewendebeschlüsse der Bundesregierung und auch der endgültige Ausstieg aus der Atomenergie mehr oder weniger übernommen worden. Die aktuelle Stellungnahme zur europäischen Fischereipolitik, dort ist ein wissenschaftlicher Parameter, die sogenannte Maximum Sustainable Yield, also der Gedanke, wie viel darf ich einem Ökosystem entnehmen, ohne es in seinen Gleichgewichtsprozessen zu stören. Dieses ist angenommen worden. Aus dem großen Gutachten Vorsorgeprinzip und Frage, ob Nanomaterialien ein wichtiger Anwendungsfall dafür ist, da ist ein Produktregistervorschlag auf der EU-Ebene aufgegriffen worden. Und aus dem Energiebereich könnte man Klimaschutz durch Biomasse von 2007 erwähnen. Da ist die öffentliche Debatte um die negativen Umweltfolgen von Bioenergien aufgenommen worden und haben ja letztendlich auch das Moratorium für Biokraftstoffe faktisch vorbereitet. Im Grunde genommen haben alle Produkte irgendeine Auswirkung auf politische Entscheidungen, weil sie einfach in den Fachebenen beraten werden. Nicht jeder Vorschlag kann übernommen werden, das ist dann letztlich politische Weisheit, sage ich mal, Dinge zu entscheiden, wann sie durchsetzungsreif sind. Aber einen Einfluss haben eigentlich alle Texte gehabt.
Frau Professorin Voth, da haben Sie vielen Dank für dieses Interview.
Danke, tschüss.
Als Journalist eines freien Radios riskiert man zuweilen von Tränengas eingenebelt zu werden oder ein Stadtpräsident versucht einem unter den Tisch zu trinken. Ansonsten ist das Leben als Medienschaffender, zumindest in der Schweiz, aber auch in Deutschland, ziemlich harmlos und sicher. Anders sieht es natürlich im Rest der Welt aus. Vielerorts ist die Medientätigkeit mit lebensbedrohenden Risiken verbunden. Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen zieht jedes Jahr Bilanz. Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern hat mit Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen gesprochen und gefragt, wie sah sie aus, die Bilanz für 2013?
Ja, die nackten Zahlen führen zunächst etwas in die Irre, denn die Zahl der Journalisten, die getötet wurden im zu Ende gehenden Jahr, ist etwas geringer als 2012. 71 Journalisten haben wir gezählt weltweit, die getötet worden sind bei ihrer Arbeit. Dazu kommen noch einmal 39 Blogger- und Bürgerjournalisten. Allerdings, das führt etwas in die Irre, denn 2012 war das ein Höchststand. So viele hatten wir noch nie, seit wir diese Zahlen erheben. Und im Vergleich zu früheren Jahren ist das immer noch eine sehr hohe Zahl, von der wir jetzt sprechen.
Wo ist es denn besonders gefährlich für Medienschaffende?
Das gefährlichste Land, muss man sagen, ist im Moment Syrien. Dort wurden allein 10 professionelle Journalisten getötet und außerdem 35 Bürgerjournalisten, was ja ganz deutlich zeigt, wie stark dort überhaupt die Berichterstattung begrenzt ist. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass so wenige Journalisten überhaupt dort sind, reingelassen werden, dass es so wenige professionelle Journalisten sind und eben viele Bürgerjournalisten diese Aufgabe übernommen haben. Und dann gehören zu den gefährlichsten Ländern außerdem noch Somalia und Pakistan, wo es vielleicht nicht so sehr überrascht, weil das eben bekannte Konfliktgebiete sind. Und ein wenig überraschender sind wahrscheinlich zwei andere Länder, die noch jetzt auch in der Liste der 5 gefährlichsten sind, nämlich Indien und Philippinen.
Was ist denn das Problem in Indien oder in den Philippinen? Das sind ja beides Länder, die als Demokratien gelten.
In Indien sind das ganz verschiedene Gruppen, die dort gegen Journalisten mit Gewalt vorgehen. Dazu gehören Mafia-Gruppen. In manchen Fällen sind das Demonstranten oder Anhänger politischer Parteien, die dann ja gegen Journalisten mit Gewalt vorgehen, aber auch die Polizei und die Armee. Und besonders tragisch oder besonders schlecht für die Bilanz war ein Fall, in dem Angreifer einfach in die Redaktionsräume einer Zeitung hineinmarschiert sind und dort 3 Mitarbeiter erstochen haben. Zum Teil in manchen Gebieten sind es dort dann auch Rebellen, Maoisten, die sich dort blutige Konflikte mit der Polizei liefern und wo der Verdacht besteht, dass ein Journalist zum Beispiel ermordet wurde, weil er sich nicht im Sinne dieser Maoisten positioniert hat und auf deren Seite gestellt hat. In den Philippinen, dort gibt es Privatmilizen, so ein grassierendes Problem, Schlägertrupps von Politikern, zum Teil auch Auftragsmörder, die recht leicht zu haben sind. Also da ist Gewalt in der Politik ein recht verbreitetes Mittel und es ist ganz erschreckend einfach, solche Morde zu begehen. In vielen Fällen kommen die Angreifer auf Motorrädern, nähern sich mitten am helllichten Tag im dichten Straßenverkehr ihren Opfern, schießen sie nieder und flüchten dann auch wieder durch den dichten Straßenverkehr und können so sehr leicht Verfolger abschütteln. Und ein sehr großes Problem ist dort seit vielen Jahren, dass solche Taten auch nicht angemessen verfolgt worden. Also dass es in sehr wenigen Fällen gelingt, die Täter zu finden und dann auch zur Rechenschaft zu ziehen.
Europa, Westeuropa gilt als sehr sicher, als hier soll die Medienfreiheit bis zu einem gewissen Grad völlig garantiert sein. Gibt es auch negative Tendenzen im Jahr 2013, was Europa betrifft?
Europa spielt zum größten Teil bei dieser Statistik tatsächlich keine so herausgehobene Rolle. Eine Ausnahme ist, also wenn man die Türkei dazu zählt, die ist auch schon seit vielen Jahren ein großer Problemfall, insofern, dass dort sehr viele Journalisten im Gefängnis sitzen, häufig auch sehr lange Untersuchungshaft, auch sehr, sehr harte Urteile gesprochen werden, häufig wegen Terrorismusvorwürfen, die aber häufig eben einfach mit der journalistischen Tätigkeit derjenigen zu tun haben. Und in vielen Fällen ist es aber auch ganz schwierig, überhaupt herauszufinden, was den Leuten tatsächlich vorgeworfen wird, weil sogar die Anklagen geheim gehalten werden und nicht einmal die Angehörigen oder die Verteidiger der Beschuldigten genau wissen, was ihnen überhaupt vorgeworfen wird. Ansonsten, wenn man auf die EU und den Balkan schaut, also so haben wir es regional aufgeschlüsselt, sind dort tatsächlich vergleichsweise wenige Übergriffe und Festnahmen, glücklicherweise überhaupt keinen Todesfall. Da hatten wir in diesem Jahr 8 Festnahmen von Journalisten und immerhin 19 Fälle von Angriffen oder Drohungen gegen Journalisten. Ich habe das nicht genau aufgeschlüsselt, wo das ist, aber eine Rolle dürfte dabei zum Beispiel Griechenland spielen, wo es verschiedentlich Anschläge, also mit Sprengsätzen auf die Häuser von Journalisten gab und auch bei Demonstrationen verschiedentlich Journalisten angegriffen wurden.
Mit den drei Säulen des Militarismus, Politik, Kirche und Armee, setzt sich Radio Querfunk aus Karlsruhe auseinander. Dazu ein Interview mit Detlef Bald. Der ist Historiker und hat sich seit Jahrzehnten mit dem Thema deutsche Geschichte, Ursache von Kriegen und dem Entstehen von Feindbildern beschäftigt.
Herr Bald, Sie haben geschrieben über Militarismus, Sie haben aber auch geschrieben über die Weiße Rose. Interessant an Ihrer Forschung ist, dass jetzt zum 100-jährigen Jubiläum quasi des Ersten Weltkriegs, dass Sie sagen, dass sich der Militarismus wieder verstärkt zeigt. Jetzt gibt es verschiedene Militarismus-Theorien. Welche ist denn die, die Sie im Moment bearbeiten oder im Auge haben?
Ich würde zunächst mal die Theorien etwas beiseite lassen und in die Praxis schauen. In die Praxis des Jahres 1914. Das ist ja das Ereignis, das wir jetzt demnächst feiern oder erinnern. Und wenn wir da schauen, was war das Besondere, was dieses deutsche Militär und die deutsche Politik auszeichnete, dann sehen wir nämlich auch das, was wir in der Gegenwart haben, auf einem Kontrastbild oder auf einem Verbindungsstück. Damals war das Militär seit mindestens 20, 25 Jahren davon überzeugt, dass, und so waren die großen Planungen des Generalstabs unter General von Schlieffen, dass man Frankreich und die Nachbarländer im Westen und Russland im Osten in einem Kriege erobern und besiegen sollte. Dieser Schlieffenplan ist vielen noch aus der Schule bekannt mit dem Stichwort »Macht mir den rechten Flügel stark«. Der rechte Flügel war also ein Schnellangriff durch Belgien, Holland in den Rücken der französischen Armee über Paris, um dann in einer Zangenbewegung die französische Armee zu vernichten. Das war ein Wahnsinnsplan, der vorsah, innerhalb 6 Wochen gewinnen wir dort und dann in Kürze werden die gesamten Truppen in einem ausgeklügelten Eisenbahnreisesystem in den Osten verlegt, sodass dann ebenso in Kürze die russischen Armeen besiegt wären. Das Kaiserwort, die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen, dann seid ihr wieder zurück und wir haben Mitteleuropa besiegt. Also das zeigt diesen Wahnwitz an Bereitschaft, einen aktiven Eroberungskrieg zu betreiben, der mit Wien, also mit dem Generalstab in Österreich, auch abgesprochen war. Und das war dann das Fatale, als dieses Attentat in Serbien war, dass Berlin den Wienern eine Blankovollmacht gegeben hatte: wenn ihr dort angreift und uns ein bisschen den Rücken mit Russland freihaltet, dann sind wir sofort Verbündete.
Gut.
Okay,
hiermit sind wir direkt im Schlachtgeschehen, beziehungsweise in dem, wie das Schlachtgeschehen vorbereitet wurde. Tatsache war ja aber, dass dann kaum war der Krieg begonnen, Giftgas eingesetzt wurde und ein furchtbarer Stellungskrieg stattgefunden hat, sprich kaum war irgendein militärisches Ziel erreicht, ging es nicht mehr weiter. Monatelang sind Soldaten in Schützengräben gewesen und waren schlecht versorgt und sind auf bestialischste Art und Weise immer wieder zu Tod gekommen.
Ja, es war eine Materialschlacht besonderer Art und es war aber auch diese wahnsinnige Idee der deutschen Generäle zu sagen, wir werden den Franzosen das Blut abzapfen und damit gewinnen. Also hier kommt etwas anderes dazu, nämlich das Gefühl der Überlegenheit der Deutschen. Und das war eine sozialdarwinistische, also eine rassistische Vorstellung. Wir sind besser als alle anderen Menschen und Staaten in Europa. Das verbunden mit dem religiösen Unterbau, Gott mit uns, wer wird uns denn schlagen können, das war gewissermaßen das Amalgam des Militarismus, der dazu führte, solche wahnsinnigen, politisch unkalkulierend, England würde angreifen bei der Neutralitätsverletzung von Belgien, das ließ man weg und die Vorstellung der totalen Überlegenheit. Also das führte dann zu diesem Chaos und das zeigte bereits nach 2 Monaten die Ausweglosigkeit. Die militärische Vernunft war am Ende und die politische setzte erst gar nicht ein. Das war, wenn Sie so wollen, das Menetekel dieses Ersten Weltkriegs und das zeichnet aber auch den Militarismus aus, der Vernichtungskrieg als Idee, den wir dann im Zweiten Weltkrieg erneut erleben.
Herr Bald, Sie sind organisiert im Darmstädter Signal. Darmstädter Signal ist eine Initiative eigentlich von Soldaten, die sich selbst bezeichnen als den kritischen Staatsbürger in Uniform. Sie selbst tragen keine Uniform. Weshalb sind Sie im Darmstädter Signal und weshalb beschäftigen Sie sich so stark mit dem Militarismus? Und weshalb haben Sie gerade die letzten 10 Jahre immer wieder publiziert und vielleicht auch ein wenig warnend den Finger gehoben?
Ja, das Darmstädter Signal hat ja seinen Sinn darin, dass als vor 30, 40 Jahren die Atomverteidigung an ihre äußere Grenze auch der Unvernunft geriet und man einen siegreichen Atomkrieg führen wollte. Da gab es sehr viele Offiziere, Generäle und auch Soldaten, die sagten, so kann es nicht sein. Dieser Protest gegen Unvernunft, das war der Anfang dieser soldatischen Gruppierung. Und es ist eben heute auch die Voraussetzung für eine kritische Wahrnehmung der inneren Verhältnisse in der Bundeswehr oder auch dieses globalen Einsatzdenkens, wie wir es vorfinden, um Rohstoffe zu sichern und ähnliches mehr. Und hier gibt es dann doch Verbindungen zum Militarismus. Wir haben natürlich einen völlig anderen heute, aber wir haben ja nun seit einem Jahrzehnt erstmals die Aussage, dass das Militär die politische Handlungsfähigkeit, wie es in verteidigungspolitischen Richtlinien heißt, um die politische Handlungsfähigkeit der Berliner Regierung herzustellen. Und das ist schon eine sehr aktive Verwendung, das Militär als Instrument politischer Interessen. Das sind Wurzeln, die in die Vergangenheit reichen und die meinetwegen die USA auch denken mögen, aber die doch in Deutschland sehr fragwürdige Erinnerungen wachrufen.
Mhm. Seit über 10 Jahren ist die Bundeswehr wieder eine aktive Bundeswehr, Armee unter Waffen und in Kämpfen. Seit einigen Jahren geht die Bundeswehr an Schulen, um zu rekrutieren. Es finden öffentliche Vereidigungen statt, es werden Orden generiert. Sind das Traditionen, die aufgenommen werden, wie sie zum Beispiel in der Wehrmacht auch vorhanden waren?
Ja, dieses Schmücken der Heldenbrust mit den Auszeichnungen von Tapferkeit, wie ja auch einer dieser Orden zum Ziel hat, sich Tapferkeit auszeichnen, das hat ein neues Milieu geschaffen. Und wir haben damit einen neuen Typ des Militärs. Die Bundeswehr jetzt ist ein anderer Typ des Militärs als bis 1990. Und da ist es schon notwendig, dass man mit Bedacht schaut, wohin geht die innere Führung, welche rechtsstaatlichen Elemente sind im Militär verankert, wo zeichnet sich sehr starke Einseitigkeit ab, wo wird das militärische Milieu auch im Innern dominiert von Befehl und Gehorsam, ohne dass ansonsten festgelegt ist, dass Widerspruch notwendig sei und gewünscht sei, so steht es im Gesetz. Also hier sind Elemente aus der frühen Zeit der Bundeswehr, die genau militaristische Entwicklungen verhindern wollten und dafür ist es notwendig, achtsam zu sein.
Wäre denn eine Armee, wäre ein Militär ohne Militarismus möglich?
Oh, ich denke ja. Wir haben, wenn wir an Schweden denken oder an die Niederlande oder an Österreich, da haben wir Typen des Militärs, die sich anders strukturieren und die eine andere Zivilität haben. Ich denke, das ist das, was schon ein Vorbild wäre. Aber ich würde sagen, eine wirklich zeitgemäß wahrgenommene innere Führung. Innere Führung heißt ja, die Werte des Grundgesetzes im Militär leben und bestehen lassen. Also wenn das der Fall ist, dann müssten wir uns keine Sorge vor Militarismus machen.
Das war's mit einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf frei-radios.net.